Missing Link.
Mit Stichflamme im Motorraum, wir hatten alles.
Ich glaube, wir müssen beide eher aufpassen, dass wir, wenn wir mal Kinder haben, ihnen nicht aufzwingen.
Warum es eine Damenwertung gibt, weil die Damenwertungen, sage ich ehrlich, die haben immer die besten Preise. Ein Auto ist dafür da, damit man das bewegt.
Und der kleine Bub sagt, na bravo, zwei Frauen im Auto.
Es ist laut, es riecht.
Deswegen am liebsten ein Fiat Multiple aus dem Jahre 1999.
Wir haben nicht einmal Rücksitze, wer kann denn nicht einmal irgendjemanden mitnehmen? Die stehen einfach in der Boxengasse, sind so richtig ehrliche Rennfahrer. Also wir sind da ohne Witz die Tränen gekommen. Das war so ein geiles Gefühl.
Karrieren im Motorsport ohne großes Erbe oder reiche Familien? Es gibt sie wirklich. Und die Geschichten dazu gibt's hier. Nix geschenkt, der Podcast mit Herbert Huber und seinen Gästen.
Eine besondere Vorbereitung für ihre Siege bei der Enstal Classic und der Planai Classic gibt es nicht. Das glaubt ihnen auch kaum wer, obwohl es stimmt. Die Alfisti-Sisters Magdalena und Margarita Vogler zeigen eindrucksvoll und mit sprachlos machender Souveränität, dass historischer Motorsport nicht nur für alte Männer in ihren alten Autos ist. Viele ihrer Freunde haben mit Autos und Motorsport gar nichts am Hut. Die Partner schon eher und die Vorbereitung hält sich in Grenzen. Es geht auch nicht anders, sie haben ja nicht wahnsinnig viel Zeit dafür. Defekte passieren und neben dem Puls gehen auch die Flammen hoch. Es wird etwas vergessen, Kindersitze passen jetzt gerade nicht in die Giulia und es gibt eh nicht wahnsinnig viel Frauen im Motorsport. Schon früh war ihr Vater, der wunderbare Oldtimer-Experte Thomas Vogler, überzeugt davon, dass seine beiden Töchter im historischen Motorsport Großes schaffen werden. Recht hatte er, schon damals. Wie hat alles begonnen? Wie soll es weitergehen? Welches Fahrzeug hätten Sie gerne zurück? Und warum war der Motorsport früher noch aufregender? Miteinander aus Graz in die tolle Welt des historischen Motorsports und sehr gern wieder zurück. Das sind die Alfisti Sisters. Euer Vater ist ja schon länger begeistert von Oldtimern, auch länger als es euch gibt. Wann war denn der historische Motorsport tatsächlich das erste Mal wichtig für euch? Wann war das eine Möglichkeit, das könnten wir machen?
Früh.
Ja, eben schon als Kinder. Man hat sich immer gefreut, wenn man mit Papa ein Auto mitfahren kann. Einfach, ob es jetzt zum Gebäck holen ist oder ein kurzer Ausflug in die Südsteiermark zum Beispiel, in irgendeiner Buschenschank. Jeder von uns hat sich gefreut, wenn er am Beifahrersitz von diesen alten Autos sitzen darf. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Bedeutung hat es bekommen, als wir begonnen haben, mit ihm Rallye zu fahren. Also wirklich als Beifahrer mitzufahren. Da die mag die ein bisschen mehr als ich. Also ich bin auch mit ihm, ich glaube, 2-3 Rallyes gemeinsam gefahren, ich als Beifahrerin. Aber die Magdi hat begonnen, glaube ich, mit 12 oder mit 13.
Ja, genau.
Ist das, weil sie die Ältere ist?
Ja,
mehr?
Ich glaube, dass das damals der Grund war, weil es ist natürlich hinter dem Beifahrer, wie gesagt, das ist keine schnelle Arbeit. Also das ist halt schon etwas, wo man einen Überblick haben muss, wo man die Uhr lesen kann. Mhm. Und da war ich halt vielleicht mit 13 doch eher und besser als die Ita.
Und sich konnte man etwas leichter aus der Schule rausnehmen. Ich war vielleicht ein bisschen problematischer in der Schule als meine liebe Schwester. Und ich glaube, dass das auch oft der Grund, warum eher die Magdi die 2 Tage aus der Schule genommen worden ist, als ich vielleicht.
War das für dich wichtiger, in der Schule zu sein?
Nein, wichtiger nicht. Auf keinen Fall wichtiger, aber es war, glaube ich, für meine Eltern wichtiger, dass ich in der Schule.
Es war für deinen Abschluss wichtiger.
Es war fürs Zeugnis wichtiger.
Zeugnis wichtiger.
Was sagen denn eure Partner zu diesem Hobby? Es ist ja auch zeitintensiv.
Ja, also bei uns ist es so, sie sind voll unterstützend. Natürlich ist es zeitintensiv, aber wir versuchen sie überall mit einzubinden, mitzunehmen, weil auch beide Freude an den Autos haben, Freude an den alten Autos haben. Und ja, also das ist überhaupt kein...
No. Ein bisschen mehr, glaube ich, mag es Freund. Also nichts, dass ich meine, schlecht zu reden, aber mein Freund ist eher so auf der fußballerischen Seite. Es gibt, ich würde sagen, 2 Typen Männer. Eine sind ein bisschen mehr beim Fußball dabei, die anderen ein bisschen mehr bei den Autos. Und genauso ist es bei uns auch. Der Sebi ist extrem autofixiert, auch immer schon, glaube ich, auf Autos fixiert, auch beruflich in der Szene tätig, also hatte führt eben Rennbetrieb. Und kurz zu beschreiben, also
Concept Store
für eben Autos oder Auto-Gadgets und Auto-Zubehör, Accessoires. Also arbeitet 24/7 mit Autos und mein Freund weniger, aber freut sich trotzdem, also kann sich trotzdem in diesen Autos erfreuen und hat dann Spaß. Und wir haben auch eben unsere Kids-Ausfahrt, das selbstironisch steht das für Kids in Daddy Sports Cars, was immer heißt, ich buy a car. Und das ist so ein bisschen unser Wochenend-Spaß, Unternehmungen, also dieses Kids mit Freunden einfach Oldtimer-Ausfahrten zu machen. Genau. Und da sind beide eben auch immer dabei natürlich und haben auch eine Freude dran. Da haben wir eben unsere mittlerweile sehr enge Freundesgruppe, wo aber auch immer wieder neue Leute dazukommen. Natürlich hauptsächlich junge Leute, deswegen auch in Kids. Und da haben wir alle eine Freude dran.
Ja. Gibt es auch in eurem Umfeld Menschen, die mit Autos jetzt nicht wahnsinnig viel anfangen können, aber doch in eurem Herzen sind?
Absolut. Also wir haben natürlich die Freundesgruppe, die bei diesen Veranstaltungen dabei ist und sich für diese Sache interessiert. Aber meine besten Freundinnen haben mit Autos überhaupt nichts am Hut. Also das interessiert sie überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn ich ihnen das nicht irgendwann einmal aufgedruckt habe, was ich da mache, dann würden die überhaupt nicht wissen, was da vor sich geht.
Haben die sich auch mal sowas zumindest einmal bei einer Station angeschaut? Enstal Classic ist ja naheliegend, ist nicht so weit weg.
Wir haben immer wieder eigentlich fast jährlich, also eigentlich jedes Jahr, dass Freunde von uns auch eben bei diesen Veranstaltungen, besonders bei den Stadtcompris, also eben sowohl bei der Südstürmer Classic als auch bei der Enstal Classic, ist immer am letzten Tag dieser Stadtcompris, wo eben alle Leute zusammenkommen, viele Zuschauer kommen und da kommen auch gern Freunde von uns, die eigentlich mit Autos gar nichts am Hut haben.
Ja, also aber spannend ist Barfahren, genau, zuzuschauen und dann nachher eben zu feiern.
Das ist wichtig.
Der Spaß darf nie zu kurz kommen.
Ist irgendeine von den Veranstaltungen, die ihr so besucht, wo auch Freunde dabei sind, eine, die euch besonders nahe ist, die euch besonders am Herzen liegt, auch wenn sie vielleicht kleiner oder kürzer ist als die Enstal Classic?
Alle Rallyes, die wir bis jetzt fahren durften, waren großartige Rallyes. Natürlich besonders am Herzen liegen uns Rallyes, die für einen guten Zweck sind, wie zum Beispiel die Berchtoldsdorf Classic, die alle 2 Jahre in Berchtoldsdorf stattfindet. Das ist eine kleine Rallye, wo es auch natürlich ehrgeizig und viele Sonderprüfungen und dann gibt es natürlich nebenbei auch so Fun-Wertungen, wo man aus dem Auto raus Ringe über Flaschen werfen muss, treffen muss oder bewertet wird, wer von den Teilnehmern, ich glaube, blind einparkt oder solche Geschichten, also da gibt es diverse Sachen und das sind natürlich dann Veranstaltungen, wo Leute zusammenkommen, wo man sagt, das ist gescheit, wenn man dir von Haufen bringt und sagt, wir tun was Gutes. Mit unserem Hobby und mit dem Startgeld, was man bei solchen Veranstaltungen zahlt, was wirklich sehr viel Geld ist, wo wir strugglen und sagen, wir müssen wirklich bei den Veranstaltungen, wir müssen eigentlich unser Bestes geben, um diese Jugendwertungen zu gewinnen, weil es da einen Startplatz fürs nächste Jahr gibt. Weil wenn wir die nicht haben, können wir nicht fahren. Solche Veranstaltungen wirklich teuer sind und dann Veranstalter hergehen und sagen, ich mache jetzt sowas und gebe dieses Geld für einen guten Zweck her.
Das ist eigentlich eine tolle Kombination, wenn man Menschen mit einem tollen Hobby miteinander verbinden kann, Spaß haben und man kann auch jemand helfen damit.
Genau, voll. Und das ist wirklich super. Also das ist wirklich so eine Veranstaltung. Wir konnten leider dieses Jahr nicht mitfahren, weil wir nicht da waren. Aber das ist eine Veranstaltung, die ich wirklich jedem ans Herz legen kann, die auch in einem Budgetrahmen ist, wo alles dabei ist, wo alles super organisiert ist, wo man sagen kann, es ist auch voll egal, in was für ein Auto du dich setzt. Also es muss kein besonderer Ort immer sein. Also es ist wirklich voll egal, aber das sind Veranstaltungen. Natürlich, dann gibt es eine Höllental-Klasse, wo wirklich die Freaks fahren. Also das ist wirklich auch eine super Veranstaltung. Oder neben der Enzer-Klassik gibt es ja noch die zweite Veranstaltung, die Planai-Klassik, die
im Winter
ist, am Schnee.
Im österreichischen Motorsportmagazin Vollgas, früher Rally und More, gibt es noch viel mehr über Motorsport. Das Magazin bekommt ihr im Abo, in Trafiken und im Zeitschriftenhandel.
Das war wirklich besonders.
Ja.
Also das war wirklich eine besondere Erfahrung, weil sowas gibt es selten. Dass man wirklich, also wir hatten wirklich bei den Sonderprüfungen immer Schneefahrbahnen, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. Aber das gab es wirklich und das war besonders.
Ja.
Also das war wirklich eine tolle Veranstaltung. Und ja,
besonders, weil wir halt auch noch davor noch keine Veranstaltung im Schnee gefahren sind.
Also überhaupt nicht am Schnee mit dem Auto gefahren sind.
Das auch nicht.
Ja, also das haben wir auch noch nicht gemacht.
Es war schon so, dass wir, ich würde schon sagen, großen Respekt vor dieser Veranstaltung hatten. Besonders ich als Fahrerin, du vielleicht auch als Beifahrerin, weil du Angst hattest, ob ich das so hinbekomme. Aber es hat so einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Wir haben eigentlich nur Gaudi gehabt.
Ja, von
zum Glück, sage ich jetzt mal, dort auch, natürlich hätten wir gern gewonnen. Aber es ist uns nicht darum gegangen, diesmal, dass wir es gewinnen, weil es einfach eine Veranstaltung war, die wir erstmalig gefahren sind. Das heißt, wir haben auch nicht wahnsinnig große Hoffnungen gehabt, dass wir es gewinnen können. Und umso lustiger war es dann, weil du auch ein bisschen einfach probiert hast und geschaut hast, wo sind deine Männer so. Also das war richtig witzig.
Wenn man so ein fahrdynamisch tolles Auto hat wie eine Giulia, kann man natürlich auch interessante Dinge machen auf Schnee.
Jetzt lustige Dinge machen.
Wir haben auch die Spikes, also unsere Spikes waren auch perfekt, also damit haben wir auch einen guten Halt gehabt. Aber es ist trotzdem teilweise so gewesen, dass ich mir dachte, ist ein bisschen halb schon vorsichtig.
Und man fährt bei der Veranstaltung ja auch viel im Dunkeln, was auch ungewohnt ist. Und dass man da als Beifahrer dann die Uhr überhaupt lesen kann, dann habe ich so eine Stirnlampe habe ich mir gekauft und bin ich halt mit der Stirnlampe die der Uhr gefahren, um das Roadbook zu lesen und so. Es war toll.
Also wenn einem das nicht vergönnt ist, dass man in einer alpinen Gegend mit Schnee aufwächst, so wie ich bin ja doch einiges älter als ihr, mir das vergönnt war, wir sind ja extra mit den Autos rausgefahren, wenn Schnee war.
Ja.
Und am besten aufwärts, Parkplatz, ja, lieb.
Ja, das gibt es jetzt halt weniger.
Leider.
Also das ist leider ähnlich. Ich glaube, da musst du einfach extrem aufpassen. Und auch wir sind jetzt eben diese eine Veranstaltung gefahren oder wir sind auch eben das Ice Race in Zell am See gefahren, was eben von Fellen und Porsche organisiert wird. Das war aber nur eine relativ kurze Veranstaltung, also da kommt man nicht wahnsinnig viel zum Fahren. Aber trotzdem, wir können es noch nicht, wir würden es gern können. Also dieses Richtige.
Wir müssen noch üben.
Wir müssen noch ein bisschen üben und das ist auch der Plan für kommendes Jahr, dass man einfach mal am Zentsee gibt es eben Möglichkeiten, dass man das Auto mal richtig austesten kann und das ist auch geplant für kommendes Jahr, dass man einfach ein bisschen mehr Gespür fürs Auto bekommen auf einer Schneefahrbahn.
Vielleicht auch eine Möglichkeit, mit dem Dominik Albert was zu machen, mit seinen Winterveranstaltungen, wenn das Ganze in der Nähe ist.
Ja.
Vielleicht gibt es da, ist ja egal, kann man mit einem Jahresauf fahren, es geht ja um, wie tut man am Schnee.
Genau.
Wir haben früher schon über euren Papa gesprochen, den Thomas Vogler. Wie ist denn das so mit ihm in der Werkstatt, zu Hause, beim Rennen? Ihr habt ja gesagt, ihr habt euch ein bisschen emanzipieren müssen von ihm, weil er doch sehr viel für euch getan hat. Natürlich in bester Absicht.
Nein, natürlich. Er ist, jeder, der unseren Papa kennt, weiß, er ist nicht der ruhigste Typ. Er kann nicht ruhig sein, er kann auch nicht ruhig bleiben, aber das macht ihn, finde ich, auch so sympathisch und so lustig. Also im Prinzip haben wir nur Spaß mit ihm, aber es kann extrem hektisch werden.
Ja, also da muss ihn noch ein bisschen runterholen dann.
Ja.
Also man, ja, das muss man.
Er hat einfach selbst so, ich glaube, es ist einfach selbst so eine Freude an dem Ganzen, dass er gar nicht weiß, wohin damit. Und dann ist er in der Garage und dann sieht er das und dann sieht er das und möchte uns zeigen, was er jetzt schon wieder für Teile aufgetrieben hat und was er da für tolle Teile hat und zu welchem Auto das gehört. Und da ist er selbst so aufgeregt und hat so eine Freude dran, dass man versuchen muss, ihn ein bisschen wieder runterzuholen, damit man weiterkommt.
Damit man zum Schluss kommt, zum Ziel.
Ja.
Das ist ja nicht nur im Motorsport so oder mit Autos, sondern es ist ja auch im Alltag mit ihm so, dass er extrem enthusiastisch ist und sehr freudvoll und auch sehr offen und sehr, sehr freundlich und hilfsbereit allen gegenüber.
Das schießt er sich selbst ein bisschen ins Bein manchmal, besonders eben bei den Veranstaltungen, wo wir versuchen, ihn immer ein bisschen zurückzuholen, weil er einfach er möchte am liebsten jedem einzelnen Teilnehmer bei den Veranstaltungen helfen. Weil irgendwo was ist, er hupft sofort auf und möchte den Leuten helfen. Sei es der Halter, sei es das Auto, sei es irgendetwas zum Schrauben. Er vergisst oft auf sich selber. Mhm. Und dann, das ist ein bisschen unsere Rolle bei den Veranstaltungen, dass wir versuchen, ihn ein bisschen zu entlasten vielleicht auch, dass wir vielleicht den Leuten auch teilweise helfen, weil jeder weiß, dass er den Papa anrufen kann. Ja. Dass er sofort an Stelle ist, an Ort und Stelle ist. Und deswegen, damit schießt er sich ein bisschen selbst ins Bein. Ja, aber so ist
es. Und da versuchen wir jetzt dann zum Beispiel, was die Halter betrifft, eigentlich die Sachen abzunehmen, weil eben oft Fragen kommen bei der Kalibrierung. Wie funktioniert das? Wie kann ich besser meinen Wegstreckenzähler kalibrieren? Und da sind wir jetzt schon wirklich so perfektionistisch, dass die Leute auf uns zukommen und wir da in dem den Papa ein bisschen entlasten können.
Und das sagt Thomas Vogler, der Vater der Alphistis Sisters, dazu.
Es macht so eine Freude. Ich bin 2004 erstmalig auch die Planeiklassik gefahren. Und damals hat es das Team Trierenberg gegeben. Das ist ein bekannter Industrieller in Österreich und der hatte auch zwei Töchter. Und die sind damals erstmalig, die Töchter Trierenberg, gemeinsam in einem Mini die Planeiklassik gefahren. Und ich bin damals gestanden und habe gesagt, das wird mein schönster Tag sein, an dem Tag, wo meine zwei Töchter erstmalig gemeinsam so eine Veranstaltung fahren. Und das war eben, ich weiß es nicht mehr, war 16 oder 17, war es die Einzelklassik. Und ich habe sie damals gleich hineingeschmissen. Und sie sind auch von der ganzen Community so herzlichst aufgenommen worden. Und ich habe selten das gesehen, wie sie die Südsteiermark-Klassik gewonnen haben oder auch wie sie die Enster-Klassik gewonnen haben, dass Hunderte von Leuten in diesem Zelt Standing Ovations gemacht haben. Das hat es vorher und nachher bei diesen Veranstaltungen noch nie oder nicht gegeben. Also man hat sich wirklich mit ihnen aus tiefstem Herzen gefreut, weil es auch für das ganze Sport, und es ist ein Sport, es ist nicht nur ein Hobby, es ist Sport, es ist anstrengend, es ist nicht so einfach, auch gut ist, um ihn weiter jünger zu machen.
Ihr habt ja das Glück gehabt, mit Thomas Vogler, eurem Papa, jemand an der Seite zu haben, der euch eingeführt hat in diesen historischen Motorsport auf sehr hohem Niveau. Was würdet ihr anderen jungen Menschen empfehlen oder sagen wir überhaupt Einsteigern? Was ist wichtig, wenn man historischen Motorsport betreiben will? Kurz noch ein Nachsatz. Weder das Fahren mit Oldtimer noch das mit Sportwagen ist in Wirklichkeit ja teuer. Man kann da in Kategorien unterwegs sein, die sind durchaus gut leistbar, auch heute noch. Das nur als Zusatz. Aber was würdet ihr Menschen, die sowas beginnen wollen, einmal grundsätzlich mitgeben?
Ja, also wie du gerade richtig gesagt hast, es geht allgemein, finde ich, in dieser ganzen Autoszene, es geht nicht darum, das teuerste Auto zu haben. Absolut nicht. Es ist ein kleiner Fiat, das wollen die Leute sehen. Das ist irgendwie, das sind Autos, mit denen sich die Leute auch identifizieren können, weil das irgendwie aus ihrer Generation kommt, weil das ein Auto ist, das sie kennen und das sie jetzt wiedersehen. Also es geht nicht darum, ein teures Auto zu haben, und man muss es einfach probieren. Natürlich solche Veranstaltungen ist wieder eine andere Sache. Aber allgemein diese Autos zu erhalten, sich so etwas zuzulegen, das ist eine Investition. Das ist eine Investition für die Zukunft und es ist auch nachhaltig. Es ist eine nachhaltige Sache, sich so ein Auto zu holen und aufzubauen und vielleicht das als Hobby zu sehen, also sich auch seine Freizeit ein bisschen hineinzustecken. Es geht doch nicht darum, sich ein Auto zu kaufen, so wie wir das eben betreiben. Und das muss gleich auf der Straße sein und das muss funktionieren. Ich finde, das ist auch okay, wenn man sagt, dann dauert es halt 3-4 Jahre. Mhm. Und man muss auch nicht gleich, wenn es nicht funktioniert, so viel Geld in die Hand nehmen und das gleich von null auf restaurieren lassen, damit es sofort funktioniert. Da kann man sich ruhig Zeit lassen. Das ist ein Prozess. Mhm. Und da kann man eben, finde ich, den Leuten ein bisschen die Angst davor nehmen.
Ganz wichtig.
Genau. Ja. Und eben natürlich, es ist auch ein bisschen schwierig, natürlich in diese ganze Bubble hineinzufinden. Aber da sind alle so offen und so hilfsbereit, da braucht man sich nicht zieren.
Ja, also was man Ihnen sonst noch empfehlen kann, also wenn es grundsätzlich wirklich darum geht, Veranstaltungen mitzufahren mit solchen Autos. Wie gesagt, es muss nicht das beste Auto oder das teuerste Auto sein. Es braucht aber, wenn man es wirklich so fahren möchte, dass man irgendwo unter den Top 100 mitfährt oder wenn man ein bisschen ehrgeizig ist und doch irgendwas reißen möchte, dann braucht halt gewisse Gadgets zum Autofahren. Und das ist, also ich glaube, man kann es reduzieren auf 2 Dinge. Eine gescheite Stoppuhr und ein Halter. Also ohne Wegstreckenzähler kommt man nicht weit. Natürlich kann man mit seinem Tag, mit seinem Kilometerzähler fahren, aber das wird nicht wahnsinnig viel bringen, der ist viel zu unpräzise. Deswegen 2 Dinge, man braucht eigentlich einen Halter, beziehungsweise halt einen Wegstreckenzähler und eine gescheite Stoppuhr. Und da ist die Magdi so, dass sie sagt, unbedingt eine Flyback und am besten auch noch mit einem Schleppzeiger. Lünette wäre auch nicht schlecht, ja, aber das ist denn schon was dabei. Ich war schon das Professionelle.
Aber und das kann man sich auch immer irgendwo ausborgen. Also das ist nicht etwas, finde ich, was man besitzen muss. Man kann doch versuchen, sich sowas auszuborgen. Natürlich vielleicht gegen ein Trinkgeld oder dass man sagt, weil irgendwas passiert, die Kosten werden übernommen etc. Blablabla. Aber das geht auch.
Und dann einfach mal ausprobieren. Und man sieht dann eh, ob es was für einen ist oder nicht. Und das Auto bleibt, ja, und der Spaß am Auto bleibt auch.
Ich glaube ja, dass der Spaß an so einer Veranstaltung teilzunehmen in einem 300 SL W198 nicht wahnsinnig viel größer ist als in einem Alfa Bertone, der einen kleinen Bruchteil davon kostet.
Ich habe viel mehr Angst, dass bei meinem Auto irgendwas passiert. Ich bin froh, wenn mein Auto nicht allzu viel kostet, weil dann nehme ich mir selbst ein bisschen die Angst, dass ich was kaputt mache. Ja. Also auf jeden Fall.
Bei solchen Veranstaltungen im historischen Motorsport passieren immer wieder erstaunliche Dinge. Ist euch da irgendwas in Erinnerung, was euch besonders im Nachhinein beschäftigt hat, was da passiert ist, mit dem ihr nicht gerechnet habt bei so einer Veranstaltung?
Also ich glaube, es gibt viele Dinge, die uns da in Erinnerung geblieben sind, auch bei den ganzen Rallye, natürlich die Siege, ja, offensichtlich. Aber was man leider da auch sehen muss, was ich halt als erstes denke, wenn ich jetzt diese Frage höre, es sind eher negative Sachen, die vor allem wir als Mädels da zu hören bekommen. Und das sind Sachen, die habe ich nicht erwartet, dass man bei sowas Sachen gesagt bekommt, die hier absolut überall keinen Platz haben sollten. Das sind so Dinge, die mir leider Gottes, das bleibt mir in Erinnerung.
Vergesst ihr manchmal etwas?
Vergessen im Sinne von?
Einfach nicht mithaben.
Selten.
Im schlimmsten Fall tatsächlich am Start, Mist, ja, das haben wir nicht mit.
Ja, also was sind Dinge? Die Dinge, die wir wirklich brauchen, haben wir eigentlich immer dabei. Maximal, dass der eine mal seine Trinkflasche vergessen hat oder
ja,
aber sonst vergessen.
Oder die Schuhe, die wir anziehen haben wollten, oder ein Glätteisen oder sowas vergessen wir. Aber was die Rallye betrifft, vergessen. Also so vom Rallye-Sport an sich vergessen wir nicht.
Zumindest nicht so, dass es uns in Erinnerung geblieben ist, weil wir eigentlich immer irgendeinen Ausweg haben im Sinne von, dass wir Freunde anrufen können, die vielleicht ein paar Autos hinter uns oder vor uns sind und uns vielleicht eine Uhr bohren können zum Beispiel. Oder wir haben natürlich auch die Fälle gehabt, dass unsere Uhr nicht mehr funktioniert hat. Dann haben wir auch irgendwo eine neue Uhr auftreiben müssen. Aber das ist uns jetzt, glaube ich, nicht so konkret im Kopf geblieben, weil es immer eine schnelle Lösung dafür gegeben hat.
Also eigentlich verschmerzbar, wenn so etwas passiert.
Ja.
Es geht aber auch mit eurem Netzwerk, mit euren Freunden, Bekannten, die euch damit helfen, das zu bewältigen.
Ja. Ja. Wobei ich glaube, man braucht nicht unbedingt die Freunde, die da auch mitfahren, sondern es ist eigentlich jeder im Starterfeld hilfsbereit.
Ja.
Solange jemand was dabei hat, helfen sich eigentlich alle. Auch wenn ein Auto am Rand stehen bleibt, ist eigentlich selbstverständlich, dass die Autos dahinter kurz vielleicht auf die Seite fahren und fragen, ob man irgendwie helfen kann. Im Prinzip bei den Rallye-Veranstaltungen ist natürlich immer auch ein Mechanik-Team dahinter von der Veranstaltung selbst. Aber im ersten Moment schaut man schon immer, dass man helfen kann. Auch natürlich bei Unfällen passiert ja trotzdem leider. Da hilft jeder.
Seid ihr ja oft mit Defekten konfrontiert, wenn wir jetzt von besonderen Ereignissen sprechen?
Nein. Also keine groben Defekte. Wir hatten bis jetzt keine groben Defekte. Also von einem leeren Tank, weil wir vergessen haben zu tanken, da sprechen wir nicht von einem Defekt. Das sind so Sachen, die wir vergessen haben. Ja, oder? Das ist eine Sache. Das war eine der ersten Rallyes, die wir gefahren sind, waren wir ganz oben, Oberdauern. Und es hat geschüttet und das Auto ist ausgegangen. Mit der zweiten Pumpe, es ging gar nichts mehr. Und ja, dann muss unser Mechaniker leider den Weg aus sich nehmen und uns einen Kanister bringen, weil auch daran haben wir nicht gedacht. Aber wie gesagt, wir haben daraus gelernt. Also wir wissen, immer ein Reservekanister dabei.
Ja. Der ist auch gefüllt.
Der ist auch gefüllt.
Sollte
immer gefüllt sein. Aber sonst hatten wir eigentlich keine Defekte. Na, obwohl wir hatten einmal nach einer Sonderprüfung am Rechberg sind wir in Hartberg eingefahren. Und Gott sei Dank ist es uns dann wirklich erst in Hartberg am Hauptplatz passiert, hat die Bremse nicht mehr funktioniert. Wir haben die Bremse durchgetreten und konnten halt auch nicht mehr einpacken, mussten das Auto wirklich mit der Handbremse stoppen. Und dann ist uns der Bremslichtschalter durchgebrannt. Mit Stichflamme im Motorraum, wir hatten alles. Aber da sieht man, das ist auch so eine Situation, wo man sieht, zum Beispiel die Ita ist da jemand, die weiß, oh weh, da passt irgendwas gar nicht. Und ich bin diejenige, die denkt dann und sagt, schalt den Strom aus.
Ja.
Zieh die Handbremse. Das heißt, das ist bei uns wirklich so eine Teamarbeit. Das bei der Ita fällt das auf, da stimmt irgendwas nicht. Und dann bei mir schaltet die nächste Hirnzelle, zieht die Handbremse und schaltet den Strom aus, weil sonst wäre es halt voll gebrannt, weil da hätten wir nicht den Strom ausgeschaltet, weil es nämlich eine Sicherung war. Aber
das sind halt so Dinge, ich glaube, jeder Autofahrer, das werden hoffentlich noch nicht so viele erlebt haben, aber wenn man mal ins Leere bremst, in dem Moment weiß man nicht, was gerade passiert.
Ja, da schaltet einen.
Also als Fahrerin war so, ich habe mich in der Situation überhaupt nicht ausgekannt. Ich habe mir gedacht, bin ich jetzt am falschen Pedal? Bin ich auf der Kupplung? Was ist da los? Und in der Zwischenzeit hat die Magdi schon gecheckt, da ist irgendwas und hat die Handbremse gezogen. Aber ich als Fahrer war in dem Moment so, also ich habe überhaupt nicht gewusst, wie mir gerade geschieht, dass ich ins Leere bremse. Und da war ich natürlich froh, dass die Magdi mit dem Auto gesessen ist, weil sie für mich mitgedacht hat.
Ja.
Und vor allem, was dann der Auslöser war, eben, dass der Bremslichtschalter durchgebrannt ist, da wird man im ersten Moment gerne dran denken, warum bremst man dann ins Leere? Das haben wir uns dann auch circa 5-mal von unserem Mechaniker erklären lassen. Ja. aber ja, da sind wir dann wirklich ausgefallen. Also da hat dann nichts mehr gegangen, dass das Auto dann abgeholt worden vom ÖAMTC. Dinge wie Sicherungen oder ähnliches haben wir auch gehabt, aber das haben wir schneller mal wieder lösen können. Eben einerseits teilweise mit unserem Mechaniker selber oder auch durch das Team, das jeweils mitfährt. Also nichts, außer eben dieses eine Mal, wo wir ins Leere gebremst haben, dass wir Veranstaltungen abbrechen haben müssen oder nicht mehr weiterfahren haben können.
Ja, und da kann man wirklich froh sein, dass das dort passiert ist, ja, und nicht bergab am Rechberg.
Ja.
Obwohl das irgendwie so eine wirklich eine Horrorvorstellung ist, wenn man sich denkt, so, boah, stell dir vor, jetzt gehen unsere Bremsen nicht, dass das wirklich passieren kann. Und das war halt wirklich da der Moment und das war schon
zum Glück, ja, beim Ebenen ganz lang.
Da haben wir Glücksengel gehabt.
Ja.
Aber dafür seid ihr ja für eine Wiederholung, sollte ja was passieren, ja, kommst.
Ja.
Beschäftigt euch das weniger?
Ja, das stimmt. Also wir haben es jetzt schon einmal erlebt, wir wissen, wie wir handeln müssen.
Ja.
Und ich glaube, auch wenn mir das noch einmal passiert, ich glaube, das ist jedes Mal im ersten Moment so. Also
Das ist komisch, das sieht
das. Das ist nie super.
Ja. Naja. Na.
Ich glaube, das sind auch die Herrschaften, Damen oder Herren, die wirklich im Motorsport unterwegs sind, denen das öfter passiert, sind auch nicht locker.
Nein, ich glaube, niemand sieht das locker. Eine nicht funktionierende Bremse.
Das ist das Wichtigste, eines der wichtigsten Dinge, die ein Auto haben kann.
Nehmen Gas.
Aber es muss zusammenpassen. Es muss zur Fahrzeugmasse passen, zur Motorleistung passen, damit auch die Beschleunigung wieder abgebaut werden kann. Ganz wichtig. Ist die Steiermark und ist Graz eine Gegend, die für euch, für euer Hobby, für euer Leben was Tolles ist?
Ja. Also wir haben so schöne Ecken in der Steiermark und sind auch aus Graz hinaus so schnell, eben wie schon gesagt, Südsteiermark ist eigentlich viel besser, hier kann es für einen Oldtimer gar nicht sein. Also in einer halben, dreiviertel Stunde sind wir eben in Gamlitz und das ist wunderschön zum Fahren. Natürlich ist die Stadt jetzt nicht optimal zum Fahren, aber man ist schnell einfach in richtig schönen Ecken und besonders die Südsteiermark, auch mit der Südsteiermark Klassik natürlich, perfekt für Oldtimer.
Ja. Obwohl ich sagen muss, dass ich glaube, dass auch Österreich an sich ist super schön zum Autofahren, aber ich glaube für einen Oldtimer, die Akzeptanz an sich ist in Österreich, wird schon spürbar wenig. Und da wäre natürlich Italien, natürlich für uns als Alfisti, schon etwas spannender, auch von der Natur, von den Straßen, so kann man dort natürlich schon viel machen.
Ja.
Wir waren jetzt auch mit unserer Kids-Ausfahrt waren wir in Italien unterwegs. Also wir sind über Slowenien von Kärnten, über Slowenien nach Italien, wieder zurück nach Kärnten. Und bei der Grenze war schon so, ui, da steht viel Polizei. Und da kommt eben unsere Julia und da schauen sie dann schon so und du glaubst so, oh je, und zeigen dir dann, wie toll und wie super. Und bei der Tankstelle sind auch die Polizisten extra stehen geblieben, ausgestiegen und hat gesagt, weil wir hatten zwei Alphas dabei, unsere und noch einer, ausgestiegen und hat gesagt, ah, wie toll und wie super. Und ich war Beifahrerin in dem Auto von meinem Freund in einem Mini, in einem alten Rennmini. Auch ein mega Auto. Und der Polizist, wir sind so nebeneinander gestanden und der Polizist redet halt über den Alpha und wie toll und wie super. Und dann schaut er den Minis an und sagt so, auch okay. Aber das ist so diese Akzeptanz. Man merkt es ja auch bei den Teilnehmern bei italienischen Rallyes. Man sagt, da wird auf der Seite gejubelt. Da ist die Polizei, fahrt mit dir wirklich im Konvoi, so dass du richtig fahren kannst, dass du auf einer Landstraße voll in die Eisen steigen darfst und dass das dort wirklich, dass das okay ist. Also dass wir sind nicht diejenigen, die sagen, ich muss schnell fahren. Überhaupt nicht. Das ist gar nicht so unser Ding. Aber dort darfst du mit deinem Auto, darfst du das ein bisschen auskosten, dass du eben in so einem Auto sitzt und da wird nicht irgendwie blöd gezeigt von der Straßenseite und weiß ich, da wird richtig gejubelt, da wird das richtig gelebt und das ist, da würde ich dann sagen, dass Italien im Gegensatz zu Graz schon eine Steigerung wäre.
Es ist mehr im Herzen. Ja. Man darf auch nicht vergessen, Alfa Romeo war bis 1986 ein Staatsbetrieb. Da gibt es wenig Beispiele, Renault vielleicht noch ein bisschen, wo wirklich emotionale Fahrzeuge in einem Staatsbetrieb entstanden sind, auch von hoher Qualität, von hoher Fahrdynamik. Ja. Und in Italien ist die Mobilität, ob jetzt Motorrad oder Auto oder Roller ist mehr im Herzen.
Ja, das ist ein Paradebeispiel für Motorsport oder Oldtimer in Österreich ist, wir waren bei einer Veranstaltung, das war die Höllental-Klassik, sind ein paar Runden, also wenn wir Schnitte fahren, fahren wir eigentlich die gleiche Strecke immer wieder und da suchen wir uns eine Strecke, die nicht allzu kurvig ist und einfach eine gerade, simple, schnelle Straße normalerweise und sind ans Straßenrand stehen geblieben, haben das Auto natürlich nicht sofort abgestellt, weil wir auch gleich wieder weiterfahren wollten und jeder, der sich mit alten Autos irgendwie beschäftigt, ist nicht optimal, das Auto schnell abzustellen und dann gleich wieder zu starten. Und gegenüber von uns ein Einfamilienhaus mit einer Dame, die im Garten ein bisschen gegartelt hat und auch ihre Blumen gegossen hat. Und die hat sich, also ich glaube, wir sind keine 2 Minuten noch dort gestanden, so darüber aufregen müssen, dass wir unser Auto da laufen lassen, dass sie mit dem Gartenschlauch unser Auto abgespritzt hat, beziehungsweise uns bespritzt hat.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das beschreibt ein bisschen den Unterschied zwischen Österreich und vielleicht eben Italien. Ich kann ja für alle Österreicher sprechen, es gibt sicher genug, die sich dafür interessieren und die ja Freude dran haben. Aber das beschreibt, wie wir teilweise auf der Straße von den Leuten gesehen werden.
In Italien hätte man euch vielleicht auch Wasser gebracht, aber eher im Glas.
Ja, zu dem Moment hätte man sich ja gefreut drüber.
Das ist eine super Geschichte.
Ja, das ist so ein Paradebeispiel, aber österreichische Grenze. Das stimmt. Ich meine, man muss natürlich sagen, Graz an sich ist ja auch eine Stadt, die bekannt dafür ist, für die Mobilität, für Autos, für die Autoindustrie.
Also in Österreich gibt es, sagen wir mal, außer Steyr, wo BMW stark vertreten ist, keine andere Stadt, wo das Automobil auch historisch so eine Bedeutung hat.
Es ist das Thema Auto ist bei uns schon ein bisschen ein allgemein in Österreich finde ich auch, weil wir geredet haben wegen Partner, du merkst, das ist ein Thema, wo man anecken kann.
Mhm.
Was auch okay ist. Also man kann darüber wirklich reden und das es ist auch so, man muss das ernst nehmen. Und es ist ja bitte nicht so, als würden wir mit diesen Autos tagtäglich herumfahren und weil das uns wurscht ist, das ist es nicht. Wir fahren mit dem Radl auf die Uni, in die Arbeit oder gehen zu Fuchs oder verwenden öffentliche Verkehrsmittel. Aber das ist einfach ein Hobby von uns und wir sehen in diesem ganzen Ding ein bisschen auch die Nachhaltigkeit.
Es ist ein Unterschied, ob ich heute mit einem Start-Stopp-System ein Fahrzeug am Tag 30 Mal starte und die Kids in die Schule bringe, dann einkaufen gehe, dann fahre ich noch zur Trafik und dann habe ich noch das zu erledigen und jedes Mal wird das gestartet und es wird nie, das Öl wird nie warm, das Wasser wird nie warm. Das ist eine andere Form der Mobilität, also wie ihr sagt, keine Kurzstrecken. Ihr habt das ja verinnerlicht, der Thomas hat euch das wahrscheinlich immer gepredigt, ja auch nicht Kurzstrecken, vorsätzliche Schädigungen einer wertvollen Maschine, solche Dinge. Das ist eine andere Art der Mobilität. Wenn ich im Jahr 5000 Kilometer mit einem Oldtimer fahre und das ist immer verbunden mit Sinn und Zweck und Hirn und Pflege, ist das was anderes, als ich fahre 5000 Kilometer in der Stadt, noch dazu mit einem alten Dieselmotor vielleicht.
Ja.
Dann macht das ganz einen anderen Effekt.
Ja, so ist es. Und das ist sicher das, was nicht viele Leute so sehen oder auch nicht verstehen.
Das ist
sehen wollen.
Eben, dass viele Leute, vor allem gern auch Leute, die sich dann über Oldtimer aufregen, fahren dann in der Stadt und oft mit ihrem alten Diesel. Es ist zwar kein Oldtimer, aber natürlich, dieses Auto, dann ist es halt, das soll es aus den frühen 10er-Jahren sein, aber es ist halt jetzt kein großer Unterschied.
Da fehlt manchmal auch die Fachkenntnis.
Ja.
Wir sind schon ein bisschen bei den Wünschen für eure Zukunft. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was kann man aus dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, ableiten? Was hättet ihr gern für die nächsten Jahre und Jahrzehnte?
Also wir würden gern eben das Rallyfahren so weiter betreiben, wie wir es machen. Wir natürlich hängt damit halt viel Finanzielles zusammen. Also wenn uns da nicht in Zukunft wir jemanden finden oder dass wir irgendwo Unterstützung bekommen, was das betrifft, wird es schwierig, würde ich schon sagen. Also dass wir da das so weiter betreiben können, weil wir wollen das halt wirklich. Aber ja, das ist schon
nur für uns persönlich, sondern halt auch, dass diese Rallye-Veranstaltungen es ein bisschen leichter haben. Weil es ist, glaube ich, aktuell, wir sind zwar keine Veranstalter, aber wir reden viel mit Veranstaltern. Es wird unfassbar mühsam, diese Veranstaltungen vorzubereiten, Unterstützung zu bekommen, Zuspruch zu bekommen. Und da würden wir uns natürlich wünschen, natürlich mit dem Hintergrund, dass wir gerne mitfahren würden, dass es ein bisschen leichter haben und dass ein bisschen mehr Akzeptanz wieder dafür kommt oder ein bisschen mehr Verständnis aufgebracht wird, dass die Leute das Ganze einfach ein bisschen besser verstehen, was wir da machen.
Es fehlt ein bisschen die Verhältnismäßigkeit. Bei einem großen Fußballspiel habe ich auch riesige Emissionen und bei einer Oldtimer-Rallye ist die mutmaßlich sogar geringer.
Ja, auf jeden Fall.
Das wird aber nicht in ein Verhältnis gestellt.
Ja, und das ist auf jeden Fall, also natürlich das Persönliche, dass wir gerne mehr Veranstaltungen fahren wollen würden, aber auch, dass die Veranstaltungen überhaupt die Möglichkeit haben, so bestehen zu bleiben, wie sie aktuell sind. Ja. Oder vielleicht sich noch ein bisschen weiterzuentwickeln.
Weiterentwickeln. Und dass eben diese Sachen oder allgemein die Oldtimer-Szene zugänglicher wird, nicht nur für junge Leute, sondern auch für Frauen, ja, dass das alles so ein bisschen mehr wird, dass man sich traut, da hineinzufinden. Und ja, eben auch für Jugendliche, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen zugänglicher wird, weil irgendwann einmal sind die Leute, die das jetzt betreiben, nicht mehr da. Mhm. Und wir wollen natürlich nicht, dass das ausstirbt.
Ja. Braucht ihr irgendwann in der Julia hinten Kindersitze?
Das hat noch Zeit. Bei beiden von uns.
Wir haben nicht einmal Rücksitze. Wer kann denn nicht einmal irgendjemanden mitnehmen? Das?
In der Schule wird es, glaube ich, schwierig mit Kindersitzen, aber ich glaube, da haben wir beide noch ein bisschen Zeit.
Aber da könnte ein Nachwuchs dann auf folgen,
also,
der das Virus mitbekommt.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir müssen beide eher aufpassen, dass wir, wenn wir mal Kinder haben, ihnen nicht aufzwingen. Aber es wäre schön, wenn sich unsere Kinder eben auch immer dafür interessieren würden, das Ganze ein bisschen weiterführen würden.
Die kommen dann in die Formel 1.
Die, ja, zu deren Zeit vielleicht die Akzeptanz oder einfach das Verständnis dafür auch schon wieder besser ist, auch eben besonders Frauen im Motorsport oder allgemein.
Es gibt viel zu wenig Frauen im Motorsport.
Frauen im Motorsport, Frauen in Autos ganz allgemein, da haben wir auch, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, dass ich mal in Mariazell am Parkplatz gestanden. Da ist man natürlich erinnern kannst. Da waren wir zu dem Zeitpunkt, ich glaube, Zweiter. Also das war mitten in der Veranstaltung, aber wir waren super gut dabei.
Voll.
Mariazell, jeder, der den Platz im Hochsommer kennt, weiß, das ist auch hitzetechnisch eine absolute Katastrophe. Fenster unten, alles unten, und wir haben neben uns einen kleinen Burschen stehen, ich würde sagen, der war circa 8 Jahre alt, mit seinem Vater um die 30, zwischen 30 und 40. Wir unterhalten uns nicht mit denen, sondern wir sitzen einfach im Auto und der kleine Bub sagt, na bravo, zwei Frauen im Auto.
Das kann nichts werden.
Das kann nichts werden.
Ja, wo hat er das denn her?
Wo, genau. Und, der,
und die Ida war genial, genial.
Er steht neben mir und der Papa lacht so, also der ein bisschen unangenehm, aber peinlich berührt, und ich schaue ihn an und sage, von irgendjemandem muss er das haben, das fällt ihm nicht selber ein. Und da war er in dem Moment einfach kurz ein bisschen verblendet, nicht bewusst mit der Situation umzugehen. Aber das sind so Situationen, die wir als zwei Mädels im Auto, im Rallye-Sport tagtäglich eigentlich erleben.
Ja. Also solltet ihr aber nicht.
Sollten wir nicht. Und das ist auch was für die Zukunft, was sich hoffentlich bessern wird.
Das darf gerne verschwinden.
Ja, das darf.
Ja. Das ist ja auch eben in dieser ganzen Rallye-Szene Thema, vor allem, weil es gibt ja bei vielen Rallyes eine Damenwertung. Mhm. Und das ist immer so ein Thema, also, ja, wir wollen ja gleich, also quasi, warum es eine Damenwertung gibt, weil die Damenwertungen, sage ich ehrlich, die haben immer die besten Preise. Aber das ist immer so, ja, aber warum wollt ihr eine Damenwertung, weil ihr wollt ja quasi gleich behandelt werden und so. Und ist ja auch so, wollen wir gleich behandelt werden, nur es ist einfach momentan, es gibt eine Phase, man muss das, was Frauen in einem männerdominierten Bereich schaffen, man muss das herausheben. Und wenn man das nicht heraushebt, sondern das gleichstellt, so wie es bis jetzt eine Ungleichheit gegeben hat, muss man das Ungleichgewicht zuerst mal in eine andere Ebene holen, damit das dann quasi gleich werden kann. Und deswegen sind wir eigentlich schon dafür, dass diese Damenwertungen bei Rallyes, also das ist jetzt halt sehr, sehr speziell, aber dass das keine schlechte Sache ist.
Mhm.
Ja, und dass es vielleicht bestehen bleibt und da vielleicht das Verständnis dafür, dass es nicht darum geht, ja, die Frauen sind eh so schlecht, wir geben ihnen eine eigene Wertung, so quasi, damit die auch was davon tragen von dieser Rallye.
Ihr wollt ja nur die schönen Preise haben.
Das ist nicht schön, damit den Preis nach wie vor gehalten
werden. Ja, nein. Nein, aber das ist nicht der Grund, dass das nicht der Grund sein soll, warum es eine Damenwertung gibt, sondern dass das einfach ein Grund ist, dass es ein männerdominierter Sport ist, wo eben so eine Konstellation als Damenteam, sodass man das hervorheben muss, weil die das genauso können. Athleten vielleicht sogar ein bisschen besser.
Offensichtlich. Sonst wäre der Sieger 2024 in der Einzelklassiker nicht möglich gewesen. Wenn ihr das nicht vielleicht manchmal ein bisschen besser können würdet.
Genau. Ja.
Kommen wir zu den 5 Abschlussfragen. Gerne auch ein bisschen kürzer beantworten, wie ihr wollt. Auch gerne jede, wie ihr wollt. Gibt es irgendein Fahrzeug, das ihr irgendwo in der Hinterhand behalten würdet, weil man es jetzt nicht unbedingt herzeigen soll, aber in ein paar Jahren vielleicht kann man es wieder auf die Straße bringen?
Ich habe da auf jeden Fall was im Kopf. Ja, du hast heute witzigerweise schon darüber gesprochen, weil für mich ein legendäres Auto ist der Fiat Multipla. Und der
alt und neu, meinst du jetzt, oder?
Ich meine, die neuen, die richtig schier. Die sind, glaube ich, 1999 erstmalig gebaut worden. Und das ist auch mein Geburtsjahr. Deswegen am liebsten ein Fiat Multipla aus dem Jahre 1999, den sicher 99,9% der Menschheit als unfassbar hässlich empfindet.
Und deswegen in Erinnerung bleibt.
Und ich finde den einfach nur lustig. Also das ist so ein Auto, das ich gern...
Es ist auch technisch ein tolles Auto, was man sich gedacht hat. Und es ist eines der wenigen Autos, wo man von außen, wenn man vorbeigeht, die Knie der Person am Fahrersitz sehen kann.
Na, das Auto ist für mich... Oder ein Fiat, ich meine, Fiat Panda, das ist jetzt nichts, was ich verstecken wollen würde. Aber so alte Fiat Panda, 4x4. Wir waren jetzt in
Sizilien. Der aus Graz kommt, ja.
Aus Graz kommt. Wir waren jetzt in Sizilien und dort fahren die ja noch wirklich alltäglich auf der Straße. Aber jedes zweite Auto ist ein alter Fiat Panda. Und das ist so ein klasses Auto, das wirklich wahrscheinlich viele Leute jetzt nicht einmal als wahnsinnig besonders oder schön empfinden, aber einfach lustig.
Kennt ihr den Werbeslogan von damals? Das ist ja vor über 40 Jahren. Eine tolle Kiste.
Ja, und da sieht man, es ist ein Trinker auf den Punkt.
Es ist einfach ein geiles Auto. Ja.
Die Magdalena von dir?
Ich tue mir extrem schwer mit der Frage. Also mir fällt jetzt wirklich kein Auto ein, wo ich sage, das würde ich verstecken wollen. Also wirklich nicht, mir ist es eigentlich egal. Ich würde doch jetzt
mal fahren damit. Ne?
Also mir ist das egal.
Gibt es irgendein Fahrzeug, was ihr verkauft habt, aber gerne wieder hättet oder wo ihr wisst aus der Familie, das ist verkauft worden und das wäre eigentlich lässig, wenn das wieder da wäre?
Ja, es ist fast eine Emotion, also fängt viel Emotion in dem Auto, weil in dem Auto habe ich begonnen, Rallye zu fahren mit dem Papa. Also es war das erste Auto, in dem ich gesessen bin als Beifahrerin und das war der Triumph DR2, das war ein originales Le Mans Auto, eins von drei. Es gibt mittlerweile nur mehr 2.
Habt ihr es kaputt gemacht?
Nein, also damit könnte ich vielleicht noch irgendwie leben. Aber das ist in Monterey mit Sotheby's versteigert worden und steht jetzt, da wird mir das Herz wirklich schwer, jetzt wahrscheinlich in Kalifornien in einer Autosammlung und wird wahrscheinlich nicht einmal gefahren. Aber dieses Auto, mit dem sind wir wirklich... Also bin ich in diesen Rallye-Sport reingekommen. Also dieses Auto war wirklich das Auto, wo ich gelernt habe.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer ungefähr Baujahr?
1955.
Also das war wirklich ein besonderes Auto. Ist auch besonders versteigert worden. Überhaupt keine Frage. Und
es ist so schade, dass wir nicht wissen, wo dieses Auto ist. Am liebsten würden wir wissen, wo es steht. Wer hat es? Kümmert sich der um das Auto? Weil das war auch... Der Moment, als das versteigert worden ist, ist es eben bei uns in Österreich, also beim Papa zu Hause, abgeholt worden. Beziehungsweise er hat es, glaube ich, selber sogar weggeführt oder ist es abgeholt worden? Ich glaube, es ist abgeholt worden. Und der Moment, wo dieses Auto unser Grundstück verlassen hat, der Papa war fertig. Ja. Also da war so viel Emotion und so viel Liebe drinnen. Und
ja, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, so schier es klingt, als würde man seinen Hund weggeben. Das ist so ein Familienmitglied, das natürlich jetzt keine Schwester ist oder ein Ding, aber so ein Ding, dass man das hergibt und man weiß, gut, es ist woanders, aber lebt so gut, wie es bei uns gelebt hat, weil bei uns ist dieses Auto gefahren worden und wir sind schon der Meinung, ein Auto ist dafür da, damit man das bewegt. Und dass dieses Auto wirklich von Fahrten durch die Südsteiermark und übers Rossfeld und ich weiß nicht, wo überall schon war. Und dass der Gedanke, dass das jetzt halt in einer Garage steht, ich bin mir sicher, dass das jetzt zwischen Autos steht, wo das unspannend ist. runtergehen. Also das ist in einer Sammlung steht, wo einem wahrscheinlich die Kinnlade runterfällt. Aber trotzdem irgendwie
schade, dass wir nicht wissen, wo es ist, bei wem es ist und wie es im Auto geht.
Man merkt, es ist ein emotionales Thema. Also wir können darüber lang reden.
Gibt es irgendeine Strecke, jetzt nicht Rallye, sondern irgendeine Strecke, ein Teil einer Straße oder wo auch immer, die euch besonders liegt, wo ihr besonders gern seid?
Also wir fahren schon gerne am Red Bull Ring.
Na, aber eben keine Rennstrecke.
Ja, auch Rennstrecke ist einmal eine Antwort. Der Red Bull Ring ist was Feines, aber gibt es vielleicht irgendwo eine Strecke auf einem Berg rauf, irgendwo in der Gegend?
Ich glaube, niemand fährt die Strecke so gut von der Stadt Graz hinauf auf die Platte wie wir. Wir kennen diese Strecke, also ich kenne diese Strecke seit fast 30 Jahren. Und es ist eine enge Straße. Mhm. Und viele Leute versuchen da dem Verkehr zu entkommen. Und man merkt sofort, wenn da Leute fahren, die da oben noch nie gefahren sind. Und ich glaube, das ist die Strecke, die wir am allerbesten fahren. Also von allen Grazern.
Ja, das stimmt.
Von allen Grazern.
Jeder, besonders Freunde oder Bekannte, die mit uns zu unserem Elternhaus fahren, oder so, sagen immer, wie kannst du da so schnell fahren?
Also was heißt schnell, aber so entspannt fahren?
Ja, auch schon schnell, ohne dass du Angst hast, dass dir jetzt plötzlich irgendjemand entgegenkommt, weil das sind halt enge Straßen, kurvige Straßen. Aber ich glaube, wir beide wissen ganz genau, durch welchen Buschen wir durchschauen müssen, damit wir erkennen können, ob da jetzt ein Auto kommt oder nicht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, unsere.
Aber es ist 30er-Zone, gell?
Ja, nicht schneller als 30. Aber das ist so die Strecke, die wir am besten kennen.
Und das macht halt auch noch Spaß.
Ich kann zum Beispiel von meiner Frau berichten, die fährt am liebsten von Araba auf den Bordeaux rauf.
Ja, das gibt es so schnell. Das sind so, also für mich jetzt, also wenn das so eine Straße ist, die, glaube ich, mein Leben, das ist die Straße, die ich des Öfteren gefahren bin in meinem Leben schon. Und ja, das, denke ich, ist eine gute Antwort.
Gibt es irgendwas, wo ihr gern dabei wärt, wenn ihr euch um das Budget nicht kümmern müsstet?
WRC. Da, also die WRC Rallye, also World Championship, das wäre schon cool. Natürlich in der, ich glaube, obwohl Dakar gibt es auch eine Klassik-Version.
Ja.
Aber ich finde das 100-mal cooler als Formel 1. Also das ist wirklich noch pures Autofahren. Das ist noch richtiges Autofahren. Und ich finde das einfach total spannend. Und der budgettechnisch geht sowieso nicht. Natürlich mit Vorgeschichte, da muss man natürlich schon lange in dem Business drinnen sein. Aber wenn ich könnte, würde ich zumindest mal mitfahren wollen. Also als Beifahrer oder als Zuschauer. Oder.
Also da kann man sicher mit dem Günter Knoloch, der ist in Graz, reden oder mit dem Raimund Baumschlager. Mit einem reinen Sample, das sollte nicht das Problem sein.
Einmal über so eine Kuppe drüber. Edi in Paris, glaube ich, wäre auch
so. Ja, das wäre so eine.
Also, ich meine, da braucht man sehr viel Zeit und ich glaube, sehr viel Durchhaltevermögen, aber wie cool wäre das einmal von Peking nach Paris?
Ja.
Das ist ein richtiges Abenteuer.
Ja.
Ja, ein richtiges Abenteuer.
Gibt es irgendjemanden, bei dem ihr gerne mitfahren würdet?
Ja, Michel Mutter. Das ist einfach eine Legende aus dem Rallysport. Und wenn man bedenkt, ich glaube, sie war irgendwie Vizemeisterin.
Sie war 82 Zweite wegen einem Defekt an ihrem Auto.
Genau. Deutsches Auto, ich glaube.
Es war aber der Weltmeister auch mit einem deutschen Auto. Es war der Walter Röhrl auf Opel. Darf man nicht vergessen.
Ja, Opel. Ich meine, schon. Ich finde sie, wenn man die Interviews von früher anhört, das ist sowas von entspannt. Spannend und so cool bei der Sache. Ich finde, ja. Also das ist wirklich, also wenn sie das hört, dass ich das sage, dann soll sie mich bitte anrufen und ich würde gern einfach mit ihr einen Tag in einem Auto verbringen.
Wie weit?
Da würde ich sogar meinen Fahrer austauschen.
Und Margarita?
Schwierig. Auch wenn es Formel 1 ist, aber ich finde Ricciardo ist einfach, wenn jeder... der, glaube ich, auch die Netflix-Doku geschaut hat, das ist so ein sympathischer, lustiger Mensch. Und ich glaube, nicht nur wegen, also nicht unbedingt zum Autofahren, aber einfach zum Reden, würde ich
als Freund
mit ihm gerne mal eine Runde fahren.
Disco denn, ja genau. Es ist aber von den heutigen Fahrern, glaube ich, wenn man sagt, das soll ein Aktiver sein, ist da, glaube ich, der am nächsten kommt, ist schon der Carlos Sainz.
Ja,
so.
Na, der ist auch. Ich habe zuerst Carlos Sainz gesagt, weil ich einfach diese Art, ich finde es einfach cool. Es ist der Daniel Ricciardo, die sind ja eh. Mhm. Ja.
Da gibt es ein super Video, zumindest eines mit Vater und Sohn, wie sie dann jeweils miteinander mitfahren und beide komplett unlocker sind.
Ja. Nein, es sind schon auch in der Formel 1 jetzt echt coole Charaktere, finde ich, teilweise. Nicht alle natürlich, aber teilweise. Und der Ricciardo ist ja noch nicht offiziell zurückgetreten, also vielleicht kommt er noch.
Vielleicht kommt er noch. Dann ist das Bild, das ich von früher, ich war leider noch nicht auf der Welt, aber wenn die Leute in der Boxengasse bei der Formel 1 gestanden sind mit der Chick im Mund, währenddessen noch die Tee und da, also wo das alles so, jetzt ist das so überperfektionistisch, so technisch, obwohl das Technische, das ist wirklich beeindruckend, also ich knie vor denen, ja, wirklich, also das ist so beeindruckend, aber für mich als Zuschauer oder als jemand, der das leben will oder halt irgendwie nicht so leben kann wie der Fahrer selber, da springt der Funke nicht. Das ist so geil. Es ist auch der Sound von den früheren Formel 1 Autos, wenn du das mit jetzt vergleichst, das ist ja fast ein E-Auto schon. So früher, das war noch richtig, da hat den Schädel weggeschweißt. Wenn du jetzt die alten Formel 1 Autos hörst, wenn die eingeladen werden zu Veranstaltungen, zu Rallyes, so Showruns zu machen, Das glaubt man gar nicht, wie laut diese Dinge waren. Und man glaubt ja jetzt, dass heutzutage diese Formel 1 Autos laut sind. Aber das ist, sie sind auch laut, aber sie sind anderes laut. Es ist nicht mehr dieses Benzinlaut.
Du hast das als dämpfendes Element im Abgasstrang, hast du halt diesen großen Turbolader. Und das nimmt dir akustisch, verändert das vieles.
Mhm. Ja, es verändert halt, aber es ist also für mich einfach nicht so spannend. Ein
komplett anderes Sport.
Es ist was komplett anderes. Es ist jetzt wirklich so ein
Hochleistungssport, ja, wo es viel ärgerlicher geht. Also.
Ja, weil ich war jetzt zum Beispiel in Italien in Mugello und wir waren zufällig, wir sind vorbeigefahren, weil wir gesagt haben, gut, das liegt am Weg. Und ich war das erste Mal dort und ich war hin und weg, weil nämlich auch gerade der Alpha Revival Cup dort war, zufälligerweise. Und wenn man dort ist und dann diese ganzen Alphas dort, und das hat, es ist laut, es riecht, es ist, die Italiener bitte, die stehen dort alle mit ihrer, die stehen einfach in der Boxengasse, es sind so richtig ehrliche Rennfahrer. Die stehen dort in ihrer Montur, halb, oben, so Bauch, unten der Rennanzug, braun gebrannt, mit ihrem Helm in der Hand, mit der Zigarette. Und das ist einfach genial. Also wir sind da ohne Witz die Tränen gekommen. Das war so ein geiles Gefühl. Mhm. Und auch dieser Mugello, das ist ja auch alles noch irgendwie so retro. Das ist so geil. Ja.
Ist ja schön.
Ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei Magdalena und Margarita Vogler, den Alfisti Sisters aus Graz, für eure Zeit, für eure coolen Geschichten und ich hoffe, wir haben irgendwann wieder mal die Gelegenheit, dass wir zusammensitzen dürfen und noch weitere Geschichten austauschen.
Ja, danke für die Einladung und wir würden uns auch sehr freuen und wir wollen auch am Schluss noch bitte all jenen, die irgendwie Interesse haben an dieser Bubble, so wie ich es vorher gesagt habe, ihr könnt immer uns schreiben und Fragen stellen. Wir sind offen, wir freuen uns, um neue Gesichter zu sehen und ja. Danke.
Dankeschön.
Ich sage danke. Dankeschön. Im ersten von zwei Teilen des Podcasts mit den Alfisti Sisters geht es um die Harmonie im Auto während der Veranstaltung, um die Rollenverteilung und um das Fahrzeug selbst. Haben Sie jemals ans Aufhören gedacht? Wie finden Sie Unterstützung? Was ist geplant für die Zukunft und worauf ist besonders aufzupassen während der Veranstaltungen? Sie wollen das Auto verstehen? Der Papa bringt immer wieder Autos daher, die noch lange nicht fahren können und auch Kinder putzen Autos. Sie probieren es zumindest. Anhören, staunen, schmunzeln, genießen und weiterempfehlen.
Diesen Podcast gibt's wie alle anderen Podcasts von Nix Geschenkt auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Aktuelles zum Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und dem österreichischen Motorsportmagazin Vollgas. Am einfachsten für euch ist, wenn ihr Nix Geschenkt abonniert oder folgt. Im Podcast-Netzwerk Missing Link von Stefan Lasnik gibt es weitere tolle Podcasts wie Die Dunkelkammer, Ganz offen gesagt oder Sitzflash.
Missing Link